Ich zeige Ihnen nun, vier Minuten aus einer Sequenz, die insgesamt 22 Minuten dauert. Ich hoffe, das klappt auch gut.
Mal 10 Meter. Tiefe rund 4 Meter. Erstaunlich, wie viele Menschen dann ausschaffen lassen. 400 Kubik, das ist ein besseres Berliner Zimmer. Lorias hat eine Wohnung in der Lichtensteinallee. Da waren die Zimmer etwa so.
Bei mir bist du Shane. Das Zigaretten-Etui, das er als Grabbeigabe in die Grube wirft, hat er eins von Ruth Esther bekommen. Am Rande der Grube sahen sie einen SS-Mann, der das Kommando über die Erschießung hält. Der Mann, der Wilms vertreibt, ist Angehöriger der Feldgendarmerie. Die Schützen, und das sieht man diesem Ausschnitt leider nicht gut, sind lettische Volksarmisten, die es aber historisch gesehen an diesem Ort definitiv nicht gab. Dass es lettische Volksarmisten sind, das können Sie hier auf diesem Screenshot recht gut erkennen. Seine Eindrücke schreibt Wilms in einem Tagebuch nieder, einem Medium, dem oft die Kraft des Zeugnisses zugeschrieben wird. Und es ist das Tagebuch, das wir im Roman lesen, im Hörspiel hören und im Fernsehen inszeniert sehen. Nun hören wir dieselbe Stelle aus dem Hörspiel. Es wurde 1956 vom Südwestfunk aufgenommen und gesendet. Regie führte Gerd Westphal.
Ganz schön schon. Die armen Reichsmann kommt aus da. Das ist die Ebenarten des Hemdes. Es gibt Ereignisse von solcher Wucht, dass sie die Grenze der Wahrnehmungsfähigkeit überschreiten. Das wusste ich bisher nicht. Du nimmst sie zwar auf, aber nicht mehr wahr. Das heißt wirklich, du nimmst sie nicht mehr als Wahrheit, obwohl dein Bewusstsein dir sagt, bitte, bitte, da siehst du es ja, da vollzieht sich's. Klang von Weitem wie ein Schützenfest. Ich stolperte über den Bahndamm der Linie nach Smolensk, hinunter und hinauf, wie ein müllgrubenartiges Gelände, das mit geringem Schnee überzuckert lag, in Furchen und Mulden, schwarz wie ein verdorbener Kuchen und dann überzuckert, und das nach dem Judenfriedhof hin anstieg. Darüber stand der Himmel still und drückte mich. Das hätte keiner unterscheiden können von Weitem, ob das ein Freudengeschrei war oder nicht. Falsch noch ab und zu Schüsse hinein. Bitte kaum die Drehorgelmusik und die Blasmusik, war leicht hinzuzuhören, leicht. So spät im Jahr geschützt wird. Und das immer sie. Ich würde sagen, ja, man hörte. Das ist ebenso wahnsinnig wie richtig, also lassen wir das. Wie von ungefähr strich ab und zu eine einzelne blasse Schneeflocke mit dem Luftzug dahin und da wieder ein im Judenfriedhof zu. Der Luftzug hakte Musik in den Telegrafen drin. Auf den Judenfriedhof zu zog es den Blick, weil dort im schwarz-weiß-grau der verdorbenen Landschaft die eine Farbe war, das Samtgelb des frisch aufgeschütteten Festplatzes. Kriechen wir den Mann hinauf. Ich liebe dich nicht mehr, Jutta. Du bist so blond, Jutta. Samtgelb ist dein Haar, frisch aufgeschüttet. Ein Spatengriff, zackig, wie am Ufer steht, für den Weißarbeitsdienst, wo ich mir die ganze Figur verdorben habe. Du schriebst so. Frisch aufgeschüttetes Samtgelb. Festplatz, über den die Birken wehen und die Schüsse hinknallen. Kleinkaliber-Skisport, wie kleine Peitschenschläge, von wo Bescheid hergeht, nicht dauernd, aber dann und wann. Man hat gesagt, dass sie morgen die Juden erschießen wollen. Musste den Chef im Urlaub bitten. Und ab 6 in der Früh ist die Straße gesperrt und die obere Brücke. Uns bekannt im Urlaub. Der Hang zum Friedhof hinauf hat keine Sperre. Ich bin oben. Rücken immer gruppenweise vor. Vier. Vielleicht 5 Personen, familienweise, sittenweise, gaben sich die Hände, hielten sich fest aneinander, die Kinder, die Reiche der Mütter gekreist, lösten sich miteinander von der großen Menschenschlange ab und schritten bis zur Wagen vor, mussten dann auseinandertreten, jeder zu seinem Schützen. Lettische Zivilisten waren das, mit weißen Binden, Zivilisten mit Binden und Waffen, sehen immer wüst aus, chaotisch, hatten Maschinenpistolen, gaben Einzelfall ins Genick, jedenfalls ins Genick. Kleine Peitschenschläge gingen schnell. Binden schon die Nächsten daran, die gleichfalls einander nach den Händen griffen, sich gleichfalls von der Schlange anlösten und zum Rand vorschritten. Ein jeglicher zu seinem Schützen. Deutsche Polizisten führten die Aufsicht in alten grünen Uniformen. Ich stand oben am geraden Rand, sah das und glaubte es nicht. Auf der Stelle unglaublich, stand oben. Da hinauf, dass du ganz in die Grube sehen kannst. Das ist der dringend erforderlich. Seltsam, dass mich hier keiner sieht. Polizisten, strenge Dienstauffassung, zurzeit beim Wühlen, stecken zu sich, was sie brauchen können. Vielleicht bin ich gar nicht da, das wäre fein. Soll ich den vor mir da ansprechen? Na, dann ab von der grünen Farbe. Saubere Sache, was? Marty hat gesagt, die Juden sind in ihrem eigenen Unglück schuld. Ansprechen, damit ich weiß, dass ich da bin. Sie in die Grube! Sie in die Grube, Herr aus Deutschland! Sie hin zum Donnerwetter nochmal! Es ist gar nicht wahr! Dass man in einem Menschen auch etwas lesen kann. Man liest nichts gegebenenfalls. Ich will dort bei irgendetwas an, die Schlange stehen. Anstehen und den eigenen Tod. Liest du das an den Augen ab? Du liest nichts. Ja, hinten, abgerüst, da schreien sie gerade. Da ist einer, der das Warten nicht aus der Reihe gebrochen. Ei und Wei, Kolbenschläge, der sagt zusammen. Das geschah hier drüben nach der ganzen Schlange entlang. Die ganze Schlange schreit eine Weile lang vom Kopf bis zum Schwanz unten in der Weglage der Schlange. Dann schweigt die Schlange wieder. Die Nächsten, vorwärts, los! Man winkt vom Schützenstande. Du liest nichts. Liest du zum Beispiel? Ich meine nur zum Beispiel. An den Minen dieser jungen Frau da, die jetzt vorschreibt, das ab, worüber sie sich klar ist, liest du an ihren Minen, dass man ihr jetzt das Baby reißt, dass ihr Baby auf die Luft fliegen sieht, schwuppt in die Gruppe? Du liest nichts, sage ich dir, nichts, nichts. 10 Schritte vor, hat man es mir gehalten, und so müsste man auch gehen können, als einmal so weit ist, eines Tages gelogen wird. Halt den Grund, Grüße. Ein Peitschenschlag, Einzelfeuer, 2 schwarze Zöpfe fliegen mit einem Wort davon, und die gefällte Gestalt wird einen plumpen Sprung von der Stufe nach, wie in einem Bassin. Schwimmerin ohne Hoffnung lebt nicht mehr.
So, das reicht. Das Vorlesen aus dem Roman erspare ich Ihnen, weil das Hörspiel hier an dieser Stelle dem Text des Romans mit wenigen Kürzungen und Verschiebungen ziemlich genau folgt. 1956 erhielt Hans Scholz, der Autor des Romans, den Fontane-Preis. Daraufhin druckte die FAZ ihn in voller Länge ab. Hier sehen Sie einen Ausschnitt mit einem Fragment aus genau dieser Passage. 1960, nach der Ausstrahlung des Fernsehfilms, erhielt Scholz noch einen Preis, den Heinrich-Stahl-Preis der jüdischen Gemeinde in Berlin, für seinen Beitrag zu, ich zitiere, notwendigen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, wie es in der Begründung hieß. Hans Scholz selbst war Angehöriger des Kraftwagentransportregiments 605. Im Herbst 1941 stationierte seine Einheit in Orscha. Nach der Verleihung des Fontane-Preises sagte er dem Spiegel, ich kann nicht über etwas schreiben, was ich nicht gesehen habe. Anlässlich der Verleihung des Heinrich-Stahl-Preises wiederholte er diese Aussage vor der jüdischen Gemeinde in Berlin in einer ausführlicheren Fassung. Ich habe mich seinerzeit selbst und aus freien Stücken zum Augenzeugen der Vorgänge in Orscha gemacht und mich, die Salben schon von weitem im Ohr über das Bahngelände dem Judenfriedhof genähert, der oberhalb des eingeschnittenen Tales eines Flüsschens liegt, der Orschitzer. Auf einem Hügel, wo man hatte ausschachten lassen und wo der entsetzliche Vorgang in voller Evidenz vor meinen Augen geschah, bis ich fortgejagt wurde. Es ist alles so gewesen, wie es im Buch beschrieben ist und sehr ähnlich, wie es auf dem Fernsehschirm zu sehen war. Mit dieser Aussage positionierte er sich als neutrale Zeuge des Geschehens. Der Literaturwissenschaftler James Young argumentiert, selbst fiktionale Holocaust-Literatur würde prinzipiell ihren Zeugnischarakter betonen. Hier sehen wir, wie es nicht nur im Text durch die Verwendung des Genres des Tagebuches, sondern auch jenseits des Textes durch die Aussagen des Autors passiert. In welcher Rolle Scholz tatsächlich an die Grube gelangte, lässt sich heute nicht mehr überprüfen. Zwar nahmen an dieser Erschießung auch Wehrmachtseinheiten teil, aber Scholzes Einheit taucht nicht in den Dokumenten auf, was nichts bedeuten muss. Er kann ebenso gut etwas zu der Erschießungsstelle transportiert haben, aber auch nur ein Schaulustiger gewesen sein. Die Schilderung des Mordes, die er im Roman liefert, stimmt größtenteils mit den historischen Quellen überein. Die Erschießung fand Ende November statt, es war schon sehr kalt, die Grube war ungefähr so groß, wie Scholz es im Buch schildert, und sie war auf dem jüdischen Friedhof zwischen dem Bahndamm und dem Fluss Orschitzer ausgegraben. Es stimmen auch die Angaben über die Zahl der Opfer. Im Buch spricht er von 1800 Menschen. Historische Quellen nennen für dieses Massaker Zahlen zwischen 1750 und 2000 Opfer. Wie ich aber bereits sagte, eine relevante Tatsache unterscheidet die Schilderung im Roman, Hörspiel und Fernsehen von dem realen historischen Ereignis. Die Schützen in Orscha waren nicht lettische Volksarmisten, sondern Angehörige des Einsatzkommandos 8, das von Soldaten der 286. Sicherungsdivision, also einer Wehrmachtseinheit, und vermutlich einigen lokalen russischen und belarussischen Helfern unterstützt wurde. Wills, der Protagonist der allen Fassungen, erwähnt die deutschen Soldaten lediglich als Helfer, die das Gelände überwachten, schiebt aber die unmittelbare Täterschaft nicht deutschen Einheiten in die Schuhe, und der Regisseur des Fernsehfilms, Fritz Ungelter, fügt noch den SS-Mann hinzu, den es im Roman und im Hörspiel nicht gab. Interessanterweise war Scholz nicht der einzige Wehrmachtssoldat, der über das Massaker in Orscha berichtete. Im Zuge der Nachfolgeermittlungen gegen das Einsatzkommando 8, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, meldete sich bei der zentralen Stelle ein gewisser Willi Kirst, Angehöriger der Kesselwagenkolonne 706, und berichtete: Ich habe in meinem Taschenkalender von 1941 eine Eintragung vom 26. November in Stenow aufgefunden. Sie lautet: Juden des Ghettos werden heute erschossen. Männer, Frauen und Kinder. 2000. Herrgott, bewahre uns an diesen Dingen Unschuldige vor deiner Rache. Am Morgen des 26. November hörten wir laufend Maschinenpistolenschüsse. Das Ghetto von Orscha lag am östlichen Ufer dieses Flüsschens, also jenseits unserer Unterkunft und etwa 200 bis 300 Meter von uns entfernt. Ich ging ein Stück an den Erschießungsort heran, um mir ein eigenes Bild von dem dortigen Geschehen machen zu können. Mit eigenen Augen sah ich dann aus einer Entfernung von etwa 100 Metern eine Menschenschlange von etwa schätzungsweise 600 Personen. Es handelte sich um Männer, Frauen und Kinder. Junge Menschen und auch Greise waren dabei. Sie mussten sich untereinander stützen. Es war ein richtiger Elendszug. Die Menschen waren halb verhungert. Die Menschen machten den Eindruck, als ob sie sich mit letzter Kraft voranschleppten. Ich konnte nicht den ganzen Zug übersehen, sondern nur dessen Spitze. Vorne an der Spitze wurden von dort stehenden SS-Leuten einzelne Gruppen von ca. 10 Personen abgeteilt. Diese Gruppen wurden fortgeführt, offenbar zur Erschießung. Das konnte ich aber nur aus den Schüssen und dem Schreien, das ich hörte, folgern. Sehen konnte ich den Erschießungsvorgang von meinem Standplatz nicht. Ich habe aber mittags von anderen Einheitsangehörigen gehört, dass diese auch die Erschießungen mit angesehen hatten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Scholz, Kirst und vielleicht auch einige andere Wehrmachtssoldaten am 26. November 1941 unterhalb des Hügels zusammenstanden und die Erschießungen mit anschauten. Vielleicht unterhielten sie sich sogar darüber miteinander. Während Scholz und Kirst Einheiten angehörten, die an dem Schießen selbst vermutlich nicht beteiligt waren, behaupteten die meisten der verhörten SS-Männer nur vom Hörensagen davon gewusst zu haben. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass es in den ersten Ermittlungen gegen die Angehörigen des Einsatzkommando 8, die ich hier herbeirufe, zunächst nur 5 Beschuldigte gab und anschließend weitere 8. Alle anderen Personen, und das betrifft weit über 100 Verhörprotokolle, sagten als Zeugen aus. Nur wenige der SS, SD und Polizeimänner, die verhört wurden, leugneten die Taten vollständig und behaupteten, von den Erschießungen der Juden nichts gewusst zu haben. Die meisten erklärten, sie hätten davon über Hörensagen oder Gespräche erfahren. Sätze wie: Meine Bekundungen über Judenerschießungen beruhen ausschließlich auf Hörensagen. Oder: Gesprächsweise hörte ich aber, dass vor meinen Eintreffen in Orscha Juden erschossen worden sind, wiederholten sich in fast jedem Verhör. Und beachten Sie bitte hier das sehr Charakteristische für diese Aussagen, die charakteristische Verwendung des Passivs: erschossen worden sind. Gewiss, die Männer wurden als Zeugen in die Staatsanwaltschaften oder entsprechenden Landeskriminalämter vorgeladen. Aber nur einige von ihnen wurden anschließend vor Gericht vereidigt. In den Ermittlungen dominierte die Behauptung, nichts gesehen, aber einiges gehört zu haben. In der Regel nicht unmittelbar, sondern durch Gespräche. Es stellt sich also erneut die Frage, ob wir überhaupt von Zeugenschaft sprechen können, da das Konzept der Zeugenschaft sowohl in seiner juristischen als auch epistemischen Ausführung stark auf der Idee der Augenzeugenschaft basiert. Um das Bild des Geschehens etwas komplexer darzustellen, muss ich aber auch von Ausnahmen berichten. Vereinzelte Angehörige der Einsatzkommandos behaupteten, sie hätten geschossen, aber unter Zwang oder seien in die Erschießungen zufällig involviert worden. Hier zwei Zitate aus der Vernehmung eines ehemaligen Reservepolizisten. Bei einem Besuch in Mogilev habe ich an den Judenexekutionen zufällig als Zeuge teilgenommen. Es wurden diejenigen Juden und Zigeuner und auch die mit SB ausgezeichneten Partisanen erschossen, die wir in unserer Abteilung des Gefängnisses inhaftiert hatten. Die Lektüre der Verhörprotokolle mündet also in einer wenig überraschenden Erkenntnis. Die meisten Täter meinten sich selbst oder einander zu belasten. Bereits wenige Jahre nach Kriegsende gab es genug handfeste Beweise für die Taten, die sich kaum noch leugnen ließen. Die meisten vorgeladenen SS- und SD-Männer, Polizisten und Soldaten gaben also zu, von den Morden gewusst zu haben, bestritten aber jegliche Teilnahme. Und diejenigen, die bereit waren, mehr darüber zu erzählen, stellten sich in die Position der Zeugen. Kirst, Scholz und der fiktive Tagebuchautor Wilms behaupteten, aus eigenem Eintrieb gehandelt zu haben. Dem sollten wir hier noch ein wenig Aufmerksamkeit widmen. Jürgen Wilms, der Protagonist in Am grünen Strand der Spree, wiederholt nämlich in allen Fassungen mehrmals den Satz: Sieh in die Grube. Er fordert sich selbst hineinzuschauen und ergänzt den Satz auf Jiddisch: Schöne Herr aus Deutschland, womit er eine Verbindung zwischen ihm und den jüdischen Opfern herstellt. eine für die 50er Jahre äußerst außergewöhnliche Rhetorik. Der Autor Scholz und der Soldat Kirst behaupteten, weit von der Grube gestanden zu haben. Auch in dem einzigen verfügbaren Zeugnis eines Beistanders, der das Massaker in Oschau thematisieren würde, spricht er von einer Beobachtung, die er aus der Ferne machte. Ich spiele hier diesen Film nicht ein, weil der Zeuge auf Russisch spricht und seine Aussage dann konsekutiv ins Französische übersetzt wird. An einer Stelle zuvor sagte, die Juden aus dem Ort seien alle getötet worden. Der Interviewer fragt den Mann nach den Einzelheiten der Erschießungen, wie Zeit und Ort. Daraufhin antwortet er: Ich kann mich daran nicht mehr gut erinnern. Es lag schon Schnee. Sie haben sie dort drüben geführt. Er zeigt dabei mit der Hand in die entsprechende Richtung. Das ist typisch für die Perspektive der Beiständer als Zeugen. Sie erzählen von Ereignissen, die sie nur aus der Ferne gesehen hätten. Im Gegensatz dazu steht der Protagonist aus am Grünstrand der Spree direkt neben der Grube, da, wo nur die unmittelbaren Täter den Zugang hatten. Nur sie konnten in die Grube hineinschauen, während die Exekution noch voranging. Das Hineinschauen in die Grube, wie es von Wilms gefordert wird, entspricht also dem Blick des Täters. Einerseits betont Wilms seine Passivität, er sagt, dass er schwieg und davon lief, andererseits aber steht er da, wo nur Täter stehen konnten und verlangt nach Handlungen, die nur Täter hätten realisieren können. Wir haben es also mit einem doppelten Widerspruch zu tun. Ein deutscher Soldat inszeniert sich in der Rolle eines Beiständers. Aber er steht nicht dort, wo die Beiständer hätten stehen können, sondern dort, wo die Täter standen. Der Widerspruch, den am Grünstrand der Spree illustriert, besteht also in der Verknüpfung vieler Positionen und Figuren, die miteinander nicht zu verknüpfen sind. Diese Selbstinszenierung des Protagonisten als Augenzeugen ist sicherlich kein Zufall. Mit Ausnahme von am Grünstrand der Spree waren derartige Schilderungen in der westdeutschen Öffentlichkeit der 50er und 65er Jahre kaum präsent. Aber jenseits der massenmedial vermittelten Öffentlichkeit existierte eine Art Erinnerungskultur, die ich als subkutan bezeichnen würde. Sie entwickelte sich während der zahlreichen Kameradschaftstreffen oder am Stammtisch. Selbst der Roman am Grünstrand der Spree besteht aus Episoden, die als Geschichten am Stammtisch in einer Westberliner Bar erzählt werden. Das Vorlesen aus dem Tagebuch des Jürgen Wilms ist dabei die erste von ihnen. Rechnet man alleine die Personen zusammen, die zwischen 1950 und 65 an den knapp 7000 Verfahren gegen NS-Täter deutschlandweit beteiligt waren. Staatsanwälte, Verteidiger, Polizisten, Angeklagte, Zeugen, Sekretärinnen, Protokollantinnen und so weiter, kommen wir auf eine erhebliche Zahl von mehreren tausend Menschen, die über ihre Erfahrungen sicherlich irgendwo gesprochen haben. Dass nur ein kleiner, teilweise verschwindend kleiner Anteil dieser Verfahren mit Verurteilungen endete, ist eine andere Sache. Trotzdem werden sich die Beteiligten darüber ausgetauscht haben, obwohl natürlich nicht in der Zeitung und anderen Medien, die bis heute verfügbar sind. Ich würde daher behaupten, dass das Bild des Täters, der sich als unschuldiger Beiständer positioniert, von Scholz nicht erfunden, sondern vielmehr aufgegriffen und durch die intensive Remedialisierung verstärkt wurde. Während also die realen Täter sich als Beiständer inszenierten, um ihre Schuld zu mindern, nimmt der fiktive Soldat Jürgen Wilms die Perspektive des Beiständers ein, gesteht aber seine Mitverantwortung durch Unterlassung. Gleichzeitig mindert er die Schuld der deutschen Täter, indem er von lettischen, nicht von deutschen Schützen berichtet. Die Tatsache, dass er seine Eindrücke in Form eines Tagebuchs hinterlässt, soll seiner Schilderung zusätzliche Authentizität verleihen. Übrigens, auch der Soldat Kirst bezieht sich in seiner Aussage auf ein Tagebuch, diesmal reales und nicht fiktionales. Die Verflechtungen zwischen den realen historischen Erklärungsmustern und dem fiktiven Tagebuch von Wilms, das aber stark auf Scholzes Biografie zurückgeht, sind sicherlich nicht zufällig. Vielmehr geben sie den Diskurs der 50er und frühen 60er Jahre wieder. Viele Forscherinnen und Forscher haben inzwischen gezeigt, wie verbreitet Opfernarrative damals waren. In der damaligen westdeutschen Literatur, Publizistik, im Film und auch in vielen anderen Stellen lassen sich problemlos Texte und Bilder finden, in denen deutsche Soldaten und Zivilisten als unschuldige Opfer des sogenannten Hitlerkrieges dargestellt werden. Am Grünstrand der Spree zeigt zudem eine andere Strategie, und zwar der Verflechtung des Tätersdiskurses mit der Figur des Beiständers. Während es möglich war, sich als Leser, Hörer oder Zuschauer mit dem Beiständer Jürgen Wilms zu identifizieren, es war ja schließlich eine Erfahrung, von der viele Männer behaupteten, sie selbst gemacht zu haben, wäre eine literarische oder filmische Figur eines reinen Täters für die Leserschaft vermutlich nicht akzeptabel gewesen. Darum schauen wir noch zum Abschluss auf die Rezeption von Am Grünstrand der Spree. Die Leser und Leserinnen, ich beziehe mich auf Rezensionen und Leserbriefen, haben die Schilderung des Massakers mehrheitlich verschwiegen. Sie konzentrierten sich auf andere Episoden und Motive. Das Hörspiel wurde generell schwach rezipiert, weil es nur im Südwestfunk, also nur im südwestlichen Teil der Bundesrepublik lief. Die Zuschauer, neben den Rezensionen und Zuschauerbriefen, berufe ich mich hier auf eine Befragung direkt nach der Ausstrahlung des Films, seien die Bilder hingegen kritisch. Sie reagierten betroffen und empört, aber weniger wegen der historischen Taten, sondern wegen der Tatsache, dass sie diesen Bildern an einem Dienstagabend in ihren Wohnzimmern ausgesetzt wurden. Hier zwei von vielen derartigen Zitaten aus der Zuschauerbefragung. Das Erschießen der Juden war ungeheuerlich und eine Zumutung, das wie immer wieder vorzuführen. Entsetzlich aufregend, ich habe Nächte davon geträumt. Während sich also Täter als Bystanders inszenierten, fühlten sich die Zuschauer zunehmend als Opfer der Bilder. Niemand hinterfragte jedoch die Perspektive von Wilks. Sie schien für die Zuschauerinnen und Zuschauer durchsichtig, selbstverständlich gewesen zu sein. Ähnlich erfolgreich erwies sich die Selbstinszenierung der Täter als Bystander in den strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Mitglieder der Einsatzkommandos. Die Staatsanwälte hinterfragten die Äußerungen nur selten. Folglich kam es nur zu vereinzelten Anklagen und noch weniger Verurteilungen. Die in sich widersprüchliche rhetorische Strategie der Zeugenschaft der Täter hatte daher eine Wirkung, die weit über das kulturelle Gedächtnis reichte. Vielen Dank.